Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf die Maske absetzen. Es ist schön, ein bisschen Freiheit. Ja, ich möchte mit euch an dem heutigen Morgen, also erstmal schön wieder hier zu sein, euch zu sehen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber es ist immer wieder so, wie so ein bisschen auch nach Hause kommen hier, auch zu euch in die Arche. Schön, euch wiederzusehen. Ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, welches Gott eine ganz lange Zeit in meinem Herzen bewegt hat, aus unterschiedlichen Gründen. In den letzten Jahren kamen meine Frau und ich in unterschiedliche Lebenssituationen. Es gab viel Auf und Ab. Und ein Aspekt, der ist mir immer wieder so, wenn ich so durch die Bibel gegangen bin, ist er mir immer wieder hochgekommen. Also etwas, womit Gott mir sozusagen keine Ruhe gelassen hat. Bevor ich sage, um welches Thema es geht, möchte ich noch ein bisschen vorgreifen. Und zwar ging die Schule ja jetzt wieder los. Die Schüler kamen wieder von zu Hause in die Schule hinein, zwar in geteilten Klassen, aber immerhin sind sie in der Schule. Und was mir ganz stark aufgefallen ist, so wenn die Schüler so vor einem sitzen, 8 Uhr morgens ist eine ganz schlimme Zeit geworden. Früher vollkommen normal, aber wenn jetzt so Schüler um 8 Uhr morgens da sitzen im Klassenraum, der Klassenraum ist meistens noch abgedunkelt und dann geht man da so rein, macht das Licht an, das ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, die man morgens den Schülern antun kann. Wenn man das Licht anschaltet um 8 Uhr morgens, ich habe so das Gefühl, nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Kollegen, bei den Lehrern, man ist so ziemlich verwöhnt mittlerweile, was die Uhrzeit angeht. Das ist einfach auch ja, der Situation geschuldet. Man muss nicht immer so früh aufstehen. Und das sieht man auch bei den Schülern. Die sind ganz schön verwöhnt, was die Uhrzeit angeht. Immer wieder spät aufgestanden und so früh 8 Uhr auf der Matte stehen, ist nicht so üblich in der jetzigen Zeit. Ich habe so das Gefühl, dass das im geistlichen Leben auch so ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Pandemiezeit, darüber will ich gar nicht so viel Worte verlieren, darüber hört man ja sowieso schon genug, hat aber meiner Meinung nach ganz stark einen Einfluss darauf, wie ich mein geistliches Leben führe und lebe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, nicht nur bei mir, auch so bei Geschwistern, dass man doch hier und da immer mal wieder so dazu tendiert zu sagen, naja, ist ja Pandemiezeit, kann man ja nicht so viel machen, wir sind ja so eingeschränkt. Das stimmt zum Teil, aber ein anderer Teil, ich glaube, da steckt eine ganz große Gefahr, dass man auch hier sich auf bestimmten Dingen ausruht und immer mal wieder so dieses Thema, ja ist ja Pandemiezeit, in den Vordergrund stellt. Ich kann ja nicht so viel tun. Ein Gedanke, der mich nicht in Ruhe gelassen hat, ich habe das mal in einer Predigt gehört, da hatte jemand mal gesagt, stell dir vor, also wir bitten ja so viel von Gott und genau das sollen wir auch tun, das ist auch unser Auftrag, das sagt er auch. Wir sollen eben all unsere Anliegen kundtun. Wir sollen alles vor seine Füße legen. Und dieser Prediger hatte in der Predigt mal gesagt, stell dir mal vor, Gott spricht oder Gott denkt Folgendes. Er sagt, ihr erwartet von mir immer das zu tun, was nur ich tun kann, während ihr noch nicht mal das tut, was ihr tun könntet. Genau das, was auch gerade gesagt wurde, dass Gebet so wichtig ist. Genau das geht darum, das ist auch das, was Gott von uns einfordert. Ich habe ein geniales Bild vor kurzem gesehen, da ist ein Mann auf den Knien und schreit die ganze Zeit zu Gott und versteht nicht, weiß nicht, wo gerade ihm der Kopf steht, weiß nicht, was er tun soll. Und das Bild, das ist so eine Zeichnung, da sieht man so von dem Himmel sozusagen eine Hand nach unten und in dieser Hand befindet sich die Bibel. So nach dem Motto, warum bist du denn so verzweifelt? Ich habe dir doch etwas gegeben, worin du da forschen kannst. Also, wenn wir noch nicht mal dazu bereit sind, das zu tun, was wir tun könnten, warum fordern wir immer so viel ein von Gott? Während ihr noch nicht mal das tut, was ihr tun könntet. Naja, Vielleicht, weil ich nicht will, weil ich mir bestimmte Dinge nicht zutraue. Pandemiezeit. Vielleicht, weil ich nicht weiß, was ich tun kann. Wenn ich so über Nachfolge nachdenke, fällt mir dieses Wort immer ein, was ich so eingangs gesagt habe, was mir immer wieder so durchgekommen ist, wenn ich mich mit der Bibel auseinandergesetzt habe. Und das ist das Thema Opferbereitschaft. Opferbereitschaft kommt mir direkt so die Situation mit Petrus und Jesus in den Sinn, als Petrus berufen wird und er lässt alles stehen und liegen. Das nenne ich mal richtige Opferbereitschaft. Folge mir nach, alles klar, gehen wir los. Wir wissen nicht, was da los war in Petrus, was in ihm vorging, aber er hat Opferbereitschaft an den Tag gelegt. Diese Frage möchte ich dir heute stellen. Wir feiern den Tag Pfingsten, die Gründung der Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Paulus sagt auch, dämpft den Geist nicht. Das bedeutet, dass auch wir eine gewisse Verantwortung haben, wie viel Raum wir letztendlich Jesus und dem Heiligen Geist in unserem Leben geben. Und diese Frage möchte ich voranstellen. Zu welchem Opfer bist du bereit? Und wenn wir darüber nachdenken, erstmal ein sehr unangenehmes Wort, Opfer, man denkt sofort an das Alte Testament. Aber ich denke, dass Gott damit viel mehr zeigen möchte. Viel mehr als sich so wie im Alten Testament darauf auszuruhen, etwas zu schlachten. Sondern er wollte ja etwas, ein ganz anderes Prinzip, etwas, was viel weiter darüber hinausgeht, wollte er zeigen. Opferbereitschaft, wenn wir an Jesus denken, das ist das ja quasi ausschlagende Charaktermerkmal von Jesus gewesen. Mit einem Opfer oder einer Opferbereitschaft, was bedeutet das? Naja, du zeigst, wie ernsthaft dir die Sache ist. Wie relevant das für dich ist. An einer Stelle sagt Jesus selbst, das ist nur durch Gebet und Fasten. Diese Geister sind nur durch Gebet und Fasten auszutreiben. Ganz interessant. Gebet und Fasten. Und Fasten ist ja auch so eine Sache, in der ich zeige, zu welchem Opfer ich bereit bin. Wie ernst ist mir diese Sache? Und wenn wir so unser geistliches Leben betrachten, ich denke, da stimmen wir alle überein, wenn wir sagen, das Ziel im Glauben, in der Nachfolge Jesu ist letztendlich, Gott zu erfahren und Gott mehr und mehr kennenzulernen. Aber wie zeige ich das, dass mir das auch ernst ist? Es fängt schon damit an, wie gestalte ich meine Zeit mit Gott? Und ich sage ganz bewusst mit Gott, nicht für Gott. Es soll nicht darum gehen, ihm einen Gefallen zu tun, das dann abzuhaken und dann weiterzugehen, sondern man muss sich bewusst werden, dass Gemeinschaft mit Gott nicht nur für Gott ist, sondern für mich. Das ist das, worum es geht. Ja, ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, dann schlage ich noch mal kurz die Bibel auf, lese noch mal ein paar Verse und weiter geht's. Wie zeige ich, dass ich zu einem Opfer bereit bin? Aber warum muss man sich denn darüber überhaupt Gedanken machen? Wozu das Ganze? Warum sollte man sich mit dem Thema Opferbereitschaft in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben auseinandersetzen? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt Dinge in unserem Leben, die halten uns fest. Es gibt Dinge in unserem Leben, die stellen wir unbewusst, häufig unbewusst, an Gottes Stelle. Und es kann ganz vieles Unterschiedliches sein. Es kann dein Hobby sein, es kann auch deine Arbeit sein. Ich kenne durchaus Leute, die über 60 Stunden die Woche arbeiten. Nicht, weil die das müssen, sondern weil sie das wollen. Dinge, die mich festhalten, können auch sein, ich und meine Zeit, es ist meine Zeit, es ist mein Leben, es ist mein Geld und auch meine Entscheidung. Ich will euch ein Zeugnis erzählen von einem Bekannten, mit dem habe ich studiert, und das ist ein unglaublicher Sportfreak gewesen. Und wenn ich sage Sportfreak, ist er das wirklich. Er gehört zu den besten 5 Triathleten in Deutschland. Und ganz interessant, er ist auch Christ und er hat unglaublich viel trainiert. Unglaublich viel trainiert bedeutet 3-mal am Tag Training. 3-mal am Tag Training. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das so zeitlich irgendwie passt. Es war auch dann letztendlich so, dass er dann irgendwann sein Studium abbrechen musste, weil das Training eben so eine Priorität in seinem Leben hatte. 3-mal am Tag trainiert. Jeden Tag. Den habe ich ein paar Jahre, also Studium abgebrochen. Ich hatte auch nur 1 Jahr mit ihm zusammen studiert und dann ein paar Jahre hatte ich ihn wieder getroffen. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er ist unglaublich aufgegangen. Im Gesicht hast du das gesehen. Er war Triathleten, wenn ihr wisst, wie Triathleten aussehen, die sind unglaublich dünn. Eigentlich nur Muskulatur, ganz wenig Muskulatur, Haut und Knochen hauptsächlich. Die müssen auch ganz viele Strecken hinter sich legen. Und da sehe ich ihn ein paar Jahre wieder und er ist unglaublich aufgegangen. Und ich habe gar nicht wiedererkannt, habe mich total gefragt, was ist passiert? Hat er vielleicht eine Verletzung gehabt? Und das, was er gesagt hat, das hat mich so ergriffen und auch herausgefordert. Und er sagte, ich musste das aufgeben. Ich musste das, was mir so wertvoll war, so viel gekostet hat, aufgeben, weil ich geistlich tot war. Das bedeutet, er hat dieses Hobby, Beruf teilweise auch, aufgegeben für ein höheres Ziel. Weil er gesagt hat, er war Jesus so fern. Und ich habe in seine Augen gesehen und augenscheinlich hat er sich verändert. Und in seinem Gesicht hat man ein Strahlen gesehen. Also er war bereit zu einem riesigen Opfer, weil er Jesus an die erste Stelle gestellt hat. Ich möchte ein paar Verse mit euch anschauen. So ein bisschen Platz machen hier. Zack. Und zwar auch die Frage, wie spricht die Bibel darüber? Wozu sind geistliche Opfer letztendlich notwendig? Ich möchte mit euch lesen 1. Petrus, Kapitel 4. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 12 bis 13. 1. Petrus 4, 12 bis 13. Hier spricht Petrus: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Hier spricht Petrus etwas an. Und zwar nennt er das die Leiden des Christus. An den Leiden des Christus teilhaftig sein, also eine Teilhabe. Wozu? Damit wir uns in der Offenbarung seiner Herrlichkeit freuen können. Also ist das eine notwendig, Teilhabe an der Leiden des Christus, damit seine Herrlichkeit zum Vorschein kommt, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Also wird das hier beschrieben, die Teilhabe an den Leiden des Christi dient letztendlich einem höheren Ziel. Und diese Leiden des Christus, unterm Strich ist das die größte Opferbereitschaft, die jemals jemandem entgegengebracht hat. Das definiert Opferbereitschaft. Jesus definiert sie. Das heißt, teilhaben daran, an dieser, an dieser Situation, an dem Leiden von Jesus. Sorgt dafür, dass wir uns in der Offenbarung seiner Herrlichkeit freuen können. Was bedeutet eigentlich Offenbarung seiner Herrlichkeit? Dazu ein weiterer Vers, Kolosser 1, Vers 27. Was ist diese Offenbarung seiner Herrlichkeit eigentlich? Kolosser 1, Vers 27, da steht, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet letztendlich, um das zusammenzufassen, dass es notwendig ist, eine gewisse Teilhabe an den Leiden des Christi, damit seine Herrlichkeit offenbar wird. Und diese Herrlichkeit besteht darin, dass Jesus in uns lebt, dass Jesus in uns groß wird. Fazit: ohne Opferbereitschaft, also das, was Jesus letztendlich definiert hat, ohne Opferbereitschaft reduzieren wir die Herrlichkeit Gottes in uns, also Jesus in uns. Wir reduzieren Jesus. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir ihm weniger Raum geben, weil wir ihm weniger Möglichkeiten geben zur Veränderung. Das passiert, wenn ich festhalte, so sehr festhalte an einen Punkt, ist natürlich Geld, an meinem Besitz, an meiner Zeit. Aber es kann auch sein, Dinge, die ich nicht opfern möchte, die ich nicht verändert haben möchte, sind Denkweisen, Denkstrukturen, gewisse Einstellungen. Viele Dinge, die Gott hier und da von uns fordern kann, zu opfern. Wir bleiben Kolosser, gehen noch ein paar Verse weiter. Und hier spricht Paulus nochmal ganz klar, worum es eigentlich geht im Geistlichen. Worauf alles hinführen sollte, was unsere Absicht sein sollte, unser Ziel, unser Fokus. Kolosser 1, die Verse 28 bis 29. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Hier steht, ihn verkündigen wir, all das und das tun wir, wofür, um jeden Menschen vollkommen zu machen in Jesus. Das bedeutet, damit jeder Mensch diesen Plan, den Jesus von Anfang an hatte, seine Herrlichkeit offenbar werden zu lassen in uns, vollendet werden kann. Darum soll es gehen. Menschen vollkommen machen in Christus. Und Paulus sagt, wie er das tut. Die Herangehensweise, seine Einstellung drückt er hier aus. In Vers 29, worum ich mich auch bemühe, also ich gebe mir Mühe und kämpfend ringe. Also nicht nur, ich bete einmal die Woche dafür oder ab und zu setze ich etwas daran, dass Menschen Jesus vollkommen aufgehen. Er sagt, ich bemühe mich, das Ziel zu erreichen und ringe kämpfend. Also Ein unglaublicher Maßstab, wie Paulus das hier beschreibt, wie er dieses Ziel erreichen möchte, dass Menschen in Jesus vollkommen aufgehen können. Ich möchte noch ein Beispiel mit euch lesen aus der Apostelgeschichte, wenn wir hier schon bei Paulus sind. Wir gehen in der Bibelstunde auch gerade Apostelgeschichte durch und ich fand diese eine Situation so genial, wie Jesus hier reagiert. Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18, die Verse 5 bis 11. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Er hat den ganz klaren Auftrag gekriegt. Paulus wurde durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Also ganz offensichtlich ein konkreter Auftrag. Das heißt, jetzt müsste man ja denken, okay, wenn der Auftrag so konkret ist, dann wird es jetzt eine Erweckung geben. Das hat vielleicht Paulus auch gedacht. Er wurde durch das Wort gedrängt, jetzt den Juden das Evangelium zu bringen. Was passiert in Vers 6? Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Die Situation finde ich deswegen so interessant, weil er hier den ganz konkreten Auftrag kriegt. Er wurde durch das Wort gedrängt, jetzt den Juden das Evangelium zu bringen, zu bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Und ich meine, wenn man von Gott den konkreten Auftrag kriegt, wenn Gott noch durch sein Wort zu mir spricht und mir dann ganz klar signalisiert und ich der Meinung bin, ich habe gar keine andere Möglichkeit als jetzt, diesen Menschen das Evangelium weiterzubringen, dann gehe ich doch davon aus, dass Gott das schon so vorbereitet, dass das funktioniert. Aber es kann auch manchmal ganz anders sein. Es kann sein, dass Gott dir einen Auftrag gibt und es eben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Und das Geniale ist, wie Jesus hier reagiert. Er sagt zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also mach weiter mit deinem Auftrag. Auch wenn er hier einen Rückschlag erlebt hat. Er bringt es den Juden, er wurde im Geiste, im Wort dazu gedrängt und es läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und Jesus erscheint ihm und richtet ihn auf. Das ist so genial, dass Jesus genauso mit uns lebt, genauso mit uns umgeht. Auch wenn wir an die Grenzen unserer Kraft kommen, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wie wir meinen, dass Gott sie gemeint hat, aber im Endeffekt läuft es ganz anders. Jesus erscheint Paulus und sagt: Fürchte dich nicht, sondern rede, also mach weiter, schweige nicht. Ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses tun. Und gerade im Hinblick auf die nächsten Kapitel, was dann passiert, immer wieder, Paulus muss sich rechtfertigen vor ganz vielen verschiedenen Leuten der Apostelgeschichte für seinen Glauben. Immer wieder in der Gefahr, umgebracht zu werden. Aber bis zum Ende der Apostelgeschichte, bis zu dem Moment, wo Paulus in Rom ankommt, Jesus ist bei ihm bis zum letzten Moment. Das, was Jesus ihm hier versprochen hat, das führt er aus. Wir haben gelesen im Kolosserbrief, Paulus ringt kämpfend, er bemüht sich, dass Menschen in ihnen, also in sich, Jesus entfalten lassen können, dass sie Jesus Raum geben in ihrem Leben, dass sie wachsen können geistlich. Darum bemüht er sich, ringt. Und es bedeutet nicht, dass alles super läuft, wie wir hier lesen. Also nicht alles so läuft, wie wir uns es vorstellen. Und Jesus baut ihn auf. Mit Opferbereitschaft ist das häufig so, es ist schwierig, morgen ist Montag, okay, ist immer noch Feiertag, aber trotzdem beginnt Montag, die Woche wieder. Und es ist schwer zu sagen oder sich dann ab Montag vorzunehmen, ab jetzt bin ich opferbereiter. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie bekomme ich denn eigentlich diese Opferbereitschaft, diese Motivation zu investieren in meinen Glauben, darin, dass andere Jesus mehr kennenlernen können? Nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern Menschen, die Jesus schon kennen. Wie kann ich mit den Menschen, die Menschen motivieren, ein Zeugnis sein für sie, dass sie Jesus noch mehr Raum geben im Leben? Wie bekomme ich diese Opferbereitschaft? Dazu möchte ich auch einen Vers lesen, der, finde ich, ganz klar ist, ganz pragmatisch, ganz praktisch. 1. Korinther 15, Vers 43. 1. Korinther 15, Vers 43. Hier beschreibt Paulus ein ganz klares Prinzip. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Gesät in Schwachheit, nicht in Kraft. Das ist so interessant. Das heißt, ich sehe aus und Gott erwartet nicht, dass alles perfekt läuft. Dass ich schon kräftig bin im Glauben und niemals wanke. Gesät wird in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Bedeutet letztendlich, dass ich kein Christ sein muss, der immer alles unter Kontrolle hat. Hier stellt Paulus das Prinzip dar, dass in Schwachheit gesät wird. Was bedeutet das? Also sehe. Mehr nicht. Also müssen wir aussehen, etwas investieren, etwas opfern, um letztendlich Gott den Raum zu geben. Zeig ihm deine Ernsthaftigkeit, indem du Opfer bringst. Und wie gesagt, das kann unterschiedliches sein. Es kann sein deine Zeit, es kann sein Geld, es kann sein Liebe für Menschen, die du vielleicht vorher verachtet hast und vieles mehr. Ich denke, bestimmte Sachen nur vorzuhaben, das ist ja häufig so. Es gibt so Statistiken in christlichen Kreisen, die besagen, dass man von allen Predigten, die man hört, 97% vergisst. Das ist eine heftige Quote, eine heftige Statistik. Aber ich glaube, ich will das gleich an zwei Beispielen nochmal unterstreichen. Wenn wir Dinge nur vorhaben und sie gut finden, ich meine, es gab, wenn man sich anschaut, welchen Menschen Jesus begegnet ist, da gab es viele Menschen, die Jesus gut fanden. Die waren Fan von ihm. Die sind immer hingegangen, wenn er da war. Aber sobald er von Opferbereitschaft geredet hat, beispielsweise, fahren sie wieder weg. Ein Beispiel, das kennt ihr sicherlich, ist der reiche Jüngling. Es ist ein Negativbeispiel. Das Ziel war löblich, das Ziel war vollkommen richtig, er kann ihm gar keinen Vorwurf machen. Er hatte Jesus darum gebeten, ihn aufzuklären, wie er dieses ewige Leben bekommen kann. Wie kann er ewig leben? Was das Problem war, was letztendlich ihm das Bein gestellt hat, war, dass er keine Opferbereitschaft hatte. Er hat so sehr an seinem Besitz, an seinem Geld festgehalten. Und das ist ja auch genau das, was Jesus dann ihm von, das, was Jesus von ihm gefordert hat. Weil er genau wusste, dass er das nicht loslassen kann. Ich möchte ein Positivbeispiel mit euch betrachten. Und zwar gehen wir in das Lukas-Evangelium. Das ist so eine Situation, eine Begegnung mit Jesus, die schon so oft gehört, so, man hat die so oft gelesen, aber die Kraft, was da alles hintersteckt, das ist mir so spät bewusst geworden irgendwie. Ich glaube, manchmal ist das auch mit Bibelversen, ich bin davon überzeugt, man muss in bestimmte Situationen und Lebenslagen kommen, damit man manche Verse erst richtig versteht. Manchmal ist das so, dass man sie einfach nur liest. Und dann sagte einmal jemand, ist es so, dass das Wort an sich zu einem Wort an dich wird, wenn man dann auch in solchen Lebenssituationen ist und Gott spricht zu einem direkt. Lukas 5, ab Vers 18. Ab Vers 17 lese ich. Die Heilung eines Gelähmten. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saß der Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerung redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegung erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Was passiert hier? Eine meiner Meinung nach total verrückte Situation. Jesus befindet sich dort in diesem Haus. Alles ist voller Leute und diese Männer nähern sich, wollen sich Jesus nähern und kommen dort nicht durch. Jetzt gäbe es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Sie wissen, dort ist dieser Messias und vielleicht kennen sie ihn noch gar nicht, aber vielleicht haben sie irgendwie gehört, dass er heilen kann und wollen diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie hätten reagieren können. Sie hätten ja sagen können, weißt du, wir kommen morgen mal wieder, vielleicht ist Jesus ja dann immer noch da, da ist jetzt so viel los. Da kommen wir jetzt nicht durch. Wir können doch jetzt die Leute da nicht und mit Abstand und so, nee, das gab es ja damals noch nicht. Wir kommen da doch jetzt nicht durch, da ist doch alles voll. Und da stehen ja die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die wichtigen Menschen. Wie sollen wir dich jetzt zu ihm bringen? Liebe Geschwister, wir sehen häufig das Ziel, wir sehen Jesus, aber wir suchen keinen Weg, das ihn zu erreichen. Wir ruhen uns häufig darauf aus, sagen, ach komm, wir bringen dich morgen wieder. Ich bin begeistert von diesen Männern. Warum? Weil sie das Ziel sehen. Sie sehen dort Jesus und haben diesen Gelähmten und sehen, er braucht ihn. Und das, was sie dann dazu bewegt, ist, er braucht ihn unter allen Umständen und nicht morgen. Und es bringt nichts zu sagen, das ist ja zu voll. Wir versuchen es wann anders. Weil ihnen dieses Ziel es wert war, haben sie etwas ausprobiert, was total verrückt ist. Sie haben das Bett von oben herabgelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht normal. So etwas habe ich noch nie gesehen. Werde ich vielleicht auch nie sehen. Aber was zeigt uns diese Bibelstelle? Sie zeigt uns, dass sie unter allen Umständen diesen Mann zu Jesus bringen wollten und sich nicht haben ablenken lassen von der Situation, in der sie sich gerade befanden. Alle drängten zu Jesus. Und sie haben sich nicht davon ablenken lassen. Sie haben geschaut, welche Möglichkeiten haben wir, auch wenn das total verrückt ist. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin einer von denen, die da drin stehen, so vor Jesus, und gucke nach oben und sehe, wie da so ein Bett herabgelassen wird, denke mir so, was denn mit denen los? Was für ein Risiko! Das kann doch nicht wahr sein, dass sie so ein Risiko eingehen. Da kann doch sonst was passieren. Diese Männer faszinieren mich irgendwie, weil sie nicht nur ihre Zeit opferten in dem Moment, nein, sie haben das nicht verschoben, sondern sie bemühten sich, wie Paulus das auch beschreibt, sie gingen ein Risiko ein. Und der Schlüssel ist ganz einfach. Sie haben es einfach ausprobiert. Sie haben es einfach gemacht. Wenn Gott dir heute oder nächste Zeit oder vielleicht in der Vergangenheit schon etwas aufs Herz gelegt hat, wo er Opferbereitschaft von dir fordert, dann beweg das in deinem Herzen. Beweg es in deinem Herzen. Und das ist so genial, was hier steht. In Vers 20. Sie stiegen auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und was steht da? Und als er ihren Glauben sah, wow, er hat ihren Glauben gesehen. Sie haben nicht gesagt, Jesus, wir glauben an dich oder so. Sie haben hier wahrscheinlich gar keine Worte gesagt. Der Glaube wurde sichtbar. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das eine ist das, was ich sage, das, was ich ausspreche. Vielleicht beschränkt sich das manchmal auch einfach auf den Gottesdienst. Sobald ich die Türschwelle übertreten habe, des Gottesdienstes, sieht mein Leben wieder ganz anders aus. Er sah ihren Glauben. Wie schön, liebe Geschwister, wäre das, wenn Jesus über dich und über mich sagt, ich sehe deinen Glauben. Ich sehe deinen Glauben. Nicht nur das, was du mir sagst, nicht nur, dass du bekennst, dass du in ihm glaubst, sondern dass er sichtbar wird. Ich finde diese Stelle so genial. Sie werden kreativ und überlegen, wie kann ich diesen Mann zu Jesus bringen, und lassen sich nicht ablenken von diesem Ziel. Zum Abschluss, welchen Wert hat für dich das Ziel, Menschen vollkommen Christus darzustellen, so wie Paulus das beschrieben hat, sozusagen geistlich zu wachsen? Wie sieht diese Opferbereitschaft aus? Wo ist der Start, wo ist der Schluss? Bis wohin ziehst du die Grenze? Das Dritte ist, der Glaube soll sichtbar werden. Aussehen in Schwachheit. Darum geht's. Amen. Ja, ich würde noch gern mit uns beten, dass wir dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du der bist, der das größte Opfer gebracht hat. Du bist für uns gestorben, du bist für uns auferstanden, gibst uns Hoffnung, gründest die Gemeinde und gibst uns deinen Geist. Wir sollen deinen Geist nicht dämpfen, sondern wir sollen ihm Raum geben, dass er in uns groß werden kann. Dass Menschen erfahren können, dass du in uns lebst, Jesus. Darum soll es gehen, Herr. Ich bitte dich, dass wir uns nicht ablenken lassen von den Situationen, in denen wir sind, sondern dass wir dich suchen in der Menschenmenge, uns nicht ablenken lassen, sondern dich fokussieren, auf dich schauen, Jesus. Du bist das Ziel. Geistlicher Wachstum, dass wir verstehen mehr und mehr, wer du bist, was du von uns möchtest, dass wir heranwachsen können zu dem, wie du dich uns vorstellst, Jesus. Ich danke dir für diesen Morgen, bitte ich, dass wir darüber nachdenken und dein Wort in unserem Herzen bewegen. Amen. Ja, Gottes Segen.